Audi und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Jiha!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der B-Western Sheriffs. Wir haben wieder aufgesattelt und sind zurück mit dem zweiten Teil über den großartigen Schauspieler Audie Murphy. Und auch heute sitze ich natürlich mal wieder nicht allein im Sattel und reite durch diese staubige Savanne. Neben mir sitzt mein Vater, greift fest in die Zügel und sagt Folgendes als Begrüßung.
Howdy, liebe Freunde billiger Filme mit gestiefelten Reitern.
Sehr, sehr gut. Und den Sporen natürlich dran, die darf man an so einem Stiefel niemals vergessen. Ja. Ich habe es gerade eingangs schon gesagt, das ist der zweite Teil unserer Audie Murphy-Folge. Im ersten Teil haben wir vor allem über seine Biografie gesprochen, haben erläutert, dass er ein großer Kriegsheld war. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal die B-Western Sheriffs hört, dann empfehlen wir euch aus diesem Grund, euch erst den ersten Teil anzuhören, weil da erfahrt ihr, wie gesagt, einiges über seine Biografie. Wir reden auch über einen Film von ihm, den wir auf YouTube empfehlen können, weil er da eben auch läuft. Ist allerdings jetzt kein Film, wo man sagen muss, das spiegelt richtig gut wider, was seine schauspielerische Leistung angeht oder auch was man eben als Top-Film empfehlen kann. Das haben wir uns für heute aufgespart und deswegen haben wir uns für heute auch zwei Filme rausgesucht. Einmal Reiter ohne Gnade, den wird mein Vater vor allem präsentieren. Und ich habe mir rausgesucht den Film Auf der Kugel stand kein Name aus dem Jahr 1959. Und dein Film ist, glaube ich, von 1950 sogar,
ja,
kann das sein?
Ja, ich glaube der zweite Western oder überhaupt der zweite Film von Audie Murphy.
Genau. Wir machen es in chronologischer Reihenfolge. Also wir würden mit dir beginnen und dann würde ich einfach ein bisschen ergänzen. Ich habe mir auch einiges zu den Reitern ohne Gnade, auch ein geiler Titel. Auf Englisch heißt der Film The Kansas Raiders, also im Prinzip Raiders Räuber, ne? Genau, und dann werden wir einfach mal gucken, was ich da noch so zu ergänzen habe. Du hast schon sehr viele, sehr ausführliche Notizen gemacht, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ich bin auch selber gespannt. Und im Anschluss würde ich dann vorstellen, auf der Kugel stand kein Name, der englische Originaltitel ist da No Name on the Bullet. Freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, die Filme sind auch wirklich, kann man jetzt schon sagen, muss man gesehen haben, Filme. Wenn man sich für Audie Murphy interessiert, kann ich schon vorweggreifen, sind wirklich zwei ganz tolle Filme. Aber lass uns gerne, bevor wir anfangen, noch einigen HörerInnen danken, wie man so schön ja immer sagt. Vor allem möchte ich da mal hervorheben Dirk, der sich sehr ausführlich bei uns gemeldet hat, der uns auch noch allerlei Annoncen geschickt hat aus verschiedenen Zeitungen zu Filmplakaten. An der Stelle vielen, vielen Dank und auch ansonsten danke für eure Zuschriften, euer sehr positives Feedback. Das motiviert uns natürlich auch weiterzumachen und an der Stelle einfach mal ganz heißen Dank aus der Prärie dieses Podcasts. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal, oder?
Ja, also mein Sohn hat es gesagt, ich bin vorbereitet, das macht mich ein bisschen nervös. Also ich fange mal an.
Ich ermutige dich einfach, komm, leg los.
Ich stieß durch Zufall auf diesen Film. Wie gesagt, Reiter ohne Gnade aus dem Jahr 1950. Den Regisseur, den kannte ich. Ich meine, ich gucke mir, bevor ich einen Film kaufe, auch schon mal den Deckel an und so. Regisseur kannte ich, der heißt Ray Enright, bekannt durch zahlreiche unbedeutende Filme, Western vor allen Dingen. Dann gucke ich, was geben die Farben her. Technicolor, wunderbar natürlich. Darsteller Audie Murphy ist klar, da bin ich immer neugierig. Ich kannte nur den zweiten. Den zweiten Darsteller kannte ich namentlich, den kennt ihr auch alle, das ist Tony Curtis.
Ja.
Die anderen kannte ich jetzt gar nicht.
In einer seiner ersten Rollen, glaube ich, auch Tony Curtis
tatsächlich. Ja, der fing an mit B-Filmen. Der dritte habe ich mir dann notiert, das ist Brian Don Levy, sagte mir namentlich gar nichts.
Nee, den habe ich auch gesehen.
Aber das Gesicht, das kannten wir, ne?
Ja,
oder?
Das Gesicht kannte man, ja, genau. Aber den Namen habe ich vorher noch nie gehört.
Ne? Ja, also ich hab's dann gekauft und weil, wie gesagt, das Technicolor und Audie Murphy, das alleine kann ja schon überzeugen. Und ich fand den Film großartig. Also am liebsten bereite ich ja wenig vor, weil das kann man im Prinzip ja alles selber googeln, aber so ganz ohne historischen Hintergrund.
Nee, geht's in dem
geht
Film
das wirklich jetzt wirklich nicht, gar ja. nicht, versteht man den Film nicht. Also habe ich mir die Mühe gemacht.
Da erklärt sich vor allem auch aus dem, das erklärt sich, glaube ich, vor allem, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, aus dem englischen gerne. Titel eben die Kansas Raiders. Vor ja. allem aus dem deutschen Titel Reiter ohne Gnade. Da erkennt man jetzt nicht sofort, dass da so ein geschichtliches Thema auch im Hintergrund wabert. Aber erklär ruhig mal, was damit auf sich hat.
Ja, das, es geht nämlich um die James-Brüder, also Frank und Jesse James, die mhm. kennen wir natürlich alle. Dann taucht auch auf in seinen Jugendjahren, genau wie Jesse James, verkörpert durch Audie Murphy, auch dargestellt wird in seinen frühen Jahren. Tony Curtis, Mitglied der Dalton-Bande.
Ja, genau.
Dann gibt's noch eine Bande, die ebenfalls bekannt ist, aber da ist mir der Name im Moment entfallen. Aber seltsamerweise in der deutschen Synchronisation taucht Audie Murphy nicht als Jesse James, sondern als Johnny Kemps auf und Tony Curtis nicht als Kit Dalton, sondern Ken Norton. Warum das so ist, das können wir beide uns nicht erklären. Hat wir haben sich, gerätselt, ja, uns ist nichts eingefallen.
Ich habe auch versucht, es zu recherchieren und also herauszufinden, warum das da wieder mal umbenannt wurde. Das passiert ja in deutschen Synchros oft.
Ja.
Ne, dass ja
und
auch
völlig sinnfrei.
Ja, und auch Nationalitäten geändert werden. Ne? Da werden aus Filmen, aus Deutschen werden Schweizer gemacht. Ich erinnere mich da an die Simpsons beispielsweise. Da gibt es eigentlich eine deutsche Familie.
Ja.
Aber in der deutschen Synchro sind das Schweizer, warum auch immer. Dabei sind das originalere Bayern im amerikanischen Original. Das gibt es ja ganz oft. Oder man denkt nur an zum Beispiel Stirb langsam, den ersten Teil, da gibt es diesen Bösewicht. Gruber heißt der, also Gruber.
Ja.
Und das, aber in der deutschen Synchro ist es einfach ein Russe. Dabei ist es ein Deutscher im amerikanischen Original. Warum man das macht, erschließt sich mir nur aus dem Gedanken raus, dass man nicht verunglimpft werden will. Vielleicht so ein bisschen, denke ich manchmal. Aber warum man jetzt die Jesse-James-Brüder nicht Jesse-James-Brüder nennt und die Dalton-Brüder nicht die Dalton-Brüder, das verstehe ich überhaupt nicht. Also das erschließt sich mir gar nicht. Das muss sowas sein, so, ach, das ist die künstlerische Freiheit oder sowas. Keine Ahnung, weißt du? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wir konnten es auch nicht herausfinden.
Nee, aber ich meine, es macht Sinn, wenn man wie in einem Hitchcock-Film berüchtigt, heißt er das mit Ingrid Bergman. Mhm. Und sag mal, und
James Stewart?
Nein. Ingrid Bergman und der schönste aller meiner Lieblingsschauspieler, wahrscheinlich der einzig schöne Schauspieler aus meiner Riege der Lieblingsschauspieler. Das ist natürlich der Cary Grant.
Cary Grant,
ne?
Ja, genau.
Da wird dann aus einem Nazi-Spion wird dann ein Drogenhändler.
Ja.
Da versteht man auch den Hintergrund.
Ja,
aber
sonst
normalerweise, da machen die deutschen Pfeiler ja, was sie wollen. Das ist erklärt sich meistens
überhaupt nicht. Ja, es ist
irgendwie
so eine echte Willkür, die da ein bisschen stattfindet. Ja. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so. Ich glaube, das
ja, aber heute werden die Titel nicht mehr übersetzt. Heute
genau,
direkt also, die englischen Titel, weil es möglicherweise cool klingt. Das hilft aber auch nicht weiter.
Richtig,
ne?
Genau. Und aber dieses völlige Verfälschen fällt damit natürlich unter den Tisch. Zumindest kann man sich jetzt eine Meinung über den Film bilden, anders als früher. Aber wollte ich auch nicht zu lange unterbrechen.
Gerne unterbrochen.
Ja, genau.
Also ich habe mir die Mühe gemacht. Kennt sich auch nicht jeder so aus in der amerikanischen Geschichte. Also der Hintergrund ist der Sezessionskrieg in den 1860er Jahren. Es gibt auch Anlehnungen an historische Figuren. Die Ereignisse sind ohne jedes Körnchen Wahrheit.
Das stimmt allerdings, ja.
Es gibt Namen, die haben dann tatsächlich existiert, dabei war es dann aber auch.
Ja.
Also William Clark Quantrill, der im Film ein Colonel spielt, der hat mich jetzt sehr interessiert.
Muss man vielleicht ganz kurz die Handlung erklären. Also es ist so, dass nur für euch zum Hintergrund, die Jesse-James-Brüder und die Dalton-Brüder schließen sich eben zusammen in den Wirren des Bürgerkriegs, also des amerikanischen Bürgerkrieges.
Auf Seiten der Konföderierten.
Genau, und das liegt daran, dass sie nämlich von den Nordstaatlern, wie man sie ja nannte, wurden ihre eigenen Familien teilweise ermordet und tyrannisiert.
Ja.
Und deswegen wollen sie auf Seiten der Konföderierten kämpfen, allerdings nicht in der Armee der Konföderierten, sondern in einer Guerilla-Einheit, die durch diesen das war wirklich so, William Clark Quantrill geleitet wurde. Und diesem Herrn Quantrill schließen sich die Jungs jetzt an. Genau.
Ja, wäre ich drauf gekommen, aber ist egal. Ich habe das gern, wenn du mir die Arbeit abnimmst. Also
ich wusste, dass es auch noch später kommt, nur ich dachte als Einleitung.
Nee, genau. ist gut. Also der Quantrill wird geschildert im Film als edler Freiheitskämpfer. Was war er nicht? Ein edler Freiheitskämpfer. War ein ruchloser Partisanenanführer und er starb genretypisch 1865 bei einer Schießerei mit einer Einheit der Unionstruppen. die im Grunde vergleichbar zu den zu der tausendjährigen Geschichte der meisten europäischen Staaten hat, haben die USA ja historisch nicht viel vorzuweisen.
Ja.
Also spielen solche Leute aus der Zeit des Wilden Westens, so wie die Zeit des Wilden Westens, also die Cowboy-Zeit und so weiter und die Zeit der Verdrängung der Originalbevölkerung, der indigenen Bevölkerung und so weiter, darauf bezieht sich eigentlich das Selbstverständnis der USA heute. Und in dieser Mythologie spielt der Quantrill eben auch, vor allen Dingen im Süden, auch immer noch eine Rolle.
Ja.
Es gibt eine Volksweise, die wohl immer noch bei Festen oder ähnlichen Anlässen zum Besten gegeben wird. Die heißt Quantrill, a gallant, brave-hearted boy.
Das
muss ich wahrscheinlich nicht übersetzen.
In dem eben seine Kriegstaten da immer, habe ich auch gelesen,
glorifiziert werden. Die alles andere als heldenhaft
waren.
Er war ein Schwein wie die meisten anderen auch.
Ja, genau.
Jesse James hatte drei Geschwister. Wir kennen Frank. Sein Vater war Baptistenvorsteher. Mhm. Ich fange mal mit Frank an. Frank diente in der konföderierten Armee, schloss sich dann, das hat der Julius schon beschrieben, schloss sich dann einer Guerilla-Bande gegen die Unionstruppen an. Das waren die Bushwhackers, das heißt übersetzt so viel wie Hinterwäldler. Und später, mein Sohn hat es gesagt, wurde Frank dann Mitglied der Quantrill Raiders. Mhm. Nach dem Krieg ging gemeinsam mit Jesse James und anderen Spießgesellen aus anderen, die sich später auch teilweise abgespalten haben, zu anderen Banden, das muntere Banditenleben weiter.
Ja, man hat da auch so ein bisschen, habe ich gelesen, sein Handwerk gelernt in dieser Zeit.
Ja.
Also das Interessante ist auch, dass dieser Film perfekt anschließt an unseren vorangegangenen Film, Die Herrscher von Kansas.
Ja,
weil es ja natürlich so gewesen ist, dass da wir nämlich die Gegner quasi hatten. Weil die aus diesem Film besprochene Bande, der Jayhawks, so hießen die, genau, das waren die Jayhawks, die waren quasi auch die Gegner der Quantrill-Bande, auch in echt. Also die waren auf Seiten einer Guerilla-Einheit, die auf Seiten der Nordstaaten kämpfte. Und über die wir jetzt sprechen, die Quantrill Raiders, die waren kämpften auf Seiten der Konföderierten. Also jede dieser beiden Armeen hatte auch nochmal eigene Guerilla-Einheiten, die sich auch nochmal untereinander bekriegten. Das wollte ich an der Stelle nur ergänzen, weil das passt ja perfekt auf den Film Der Herrscher von Kansas, wo es ja eben genau um diese andere Gruppe ging, um die Jayhawkers, die auf Seiten der Union kämpften und nicht auf der Seite der Konföderierten.
Ja.
An der Stelle, genau so war das, ja.
Ja, also im Film wird das alles natürlich nicht so genau dargestellt. Ich habe ja gesagt, da gibt es eine Anlehnung an die historischen Ereignisse.
Ja, genau.
Was wir sehen, ist ja auch viel, ist augenfällig und auch ist ja auch viel schöner. Das sieht man ja auch lieber. Wir sehen rabiate Raubüberfälle auf Banken und Züge, dramatische Fluchten, wilde Verfolgungsjagden, ruchlose Rachetaten.
Ja.
All das gab es natürlich auch in der historischen Realität, aber hat auch großen Anteil im munteren Geschehen, in der munteren Handlung dieses Films, aber da komme ich später zu.
Ja.
Dass der Jesse James vor allen Dingen Symbol der Rebellion wurde, das liegt an den Zeitungskolumnen in der Kansas City Times, die sich Jesse James gerne bedient haben.
Ja.
Jesse James ist dann natürlich auch verfolgt worden, weil die haben Züge überfallen, ich habe es erwähnt zum Beispiel. Das wird natürlich auf Dauer den Zugunternehmen zu teuer.
Ja.
Und wer hat investigiert?
Natürlich die Pinkertons.
Natürlich die Agentur.
Ja, genau.
Pinkerton-Agentur. Ja. Und Jesse James musste immer wieder untertauchen. In seinem Leben gab es dann auch bürgerliche Zwischenspiele im Leben beider Brüder, Zwischenspiele, in denen sie dann unter falschem Namen auch mal ein paar ruhige Jahre hatten. Mhm. Ich komme schon zum Ende, weil ich glaube, das wissen auch viele. 1882 schließlich wurde Jesse James in ein Hinterhalt gelobt und erschossen von einem Bandmitglied. Und du weißt genau, wie der heißt, der Bursche.
Das Witzige ist, dass mir der Name tatsächlich nicht einfällt.
Es gibt ja so einen Film. Bei mir geht das dauernd so.
Jesse James, es gibt ja diesen Film auch
Bob, ich helf dir.
mit, ich weiß es nicht mehr, aber es gibt diesen Film auf jeden Fall mit Brad Pitt auch, diese neuere Verfilmung. Erschossen durch den Feigling.
Bob Ford.
Ja, ne? Genau. Ja. Ja, und die Szene spielt sich ja auch so ab. Das ist auch in dem Film übrigens mit Henry Fonda. Das ist ja auch ein sehr guter Jesse James-Film. Ja. Er ist ungefähr gerade dabei, das Fenster oder sowas zu reparieren oder irgendwas aufzuhängen. Gardinen, und dabei wird er erschossen. Ist noch, ne?
Ich glaube, für 39.
Ja, ja,
glaube,
aber ein sehr guter Film.
Regie Fritz Lang.
Ja, aber es ist ein sehr guter Film immer noch.
Ja, den mag ich sehr.
Ich glaube, einer der besten Jesse James-Filme.
Finde ich auch immer noch. Ne? Ja, gut. Bruder Frank macht es dann noch ein paar Jahre länger, wird aber ebenfalls Opfer eines Attentäters, aber gegen den war er chancenlos. Denn 1915 raffte ihn Gevatter tot dahin.
Ja, so. Hat es aber noch relativ lange gemacht, muss man auch sagen, bei so einem ruchlosen Leben, was die geführt haben. Was ich gerade noch sagen wollte, du hast es aber gerade schon richtig gesagt, in dem Film wird er natürlich, wird dieser Quantrill vor allem gar nicht so dargestellt, wie er überhaupt war. Das hast du vollkommen richtig gesagt. Was ich aber interessant fand, eine Sache war, das habe ich auf jeden Fall rausrecherchiert in dem Film, was ja doch thematisiert wurde, war ja dieser Überfall auf diese Stadt Lawrence, wo ja auch gerade Jesse James, also in dem Film Audie Murphy, dann, das ist ja in Filmen auch immer so, so ein bisschen ja auch merkte, ach, die sind nur eine Mordsbande und die wollen sich eigentlich nur bereichern, weil die da auch die Bank ausrauben und ist ja immer und alles unter dem Deckmäntelchen, dass man da für die konföderierten Armee Geld sammeln will, aber eigentlich will man sich nur selber bereichern. Das wird ihm dann zum ersten Mal, aber dieser Angriff, das wollte ich nur kurz sagen, der hat auch wirklich stattgefunden auf diese Stadt und dafür ist der Quantrill und seine Raiders waren dafür auch berühmt, weil sie eben da, also berühmt-berüchtigt, weil sie ja wirklich über 200 Männer und Jungen getötet haben, die da in dieser Stadt sich aufgehalten hatten. Das ist auch bis heute in die amerikanische Geschichte eingegangen, also es wird in dem Film schon auch ein bisschen thematisiert, dieses Massaker von Lawrence eben als berüchtigtes Verbrechen. Also er war in Wirklichkeit, das wollte ich sagen, wirklich ein Verbrecher. Ja. Das wird da nur einmal quasi richtig dargestellt in dieser Form, indem man diesen Überfall auf diese Stadt Lawrence zeigt, ne? Die übrigens in wunderschöne Pappkulisse ist dir auch aufgefallen, ne? Also herrlich, also drei Häuser gebaut, ne? Und da hinten der Rest alles gemacht. Also die, ihr müsst euch vorstellen, die Raiders stehen quasi auf dem, auf so einem, wie das immer so im Western ganz oft so ist, man lehnt sich vorne auf den Sattel und guckt in so ein Tal in dieser Stadt.
Das ist auch gemalt komplett.
Da liegt, genau, und da liegt dieses Tal und dann sind da so drei Häuser, die sind halt echt gebaut.
Ah, da komme ich noch zu.
Ja, ja, genau, der Rest ist dann gemalt.
Das ist doch der eigentliche Spaß, den ich dabei
habe. Weil du gerade sagst, es wäre dir gar nicht aufgefallen, ich dachte, ich muss das jetzt ausführen.
Ich habe die Pflicht jetzt erledigt, zur Kür komme ich
ja. Ja, jetzt haben wir die geschichtlichen Teil abgehakt, würde ich sagen. Also ihr könnt euch merken, der Quantrill, den gab es wirklich. Die Jesse James-Brüder gab es wirklich, auch wenn sie in diesem deutschen Synchronisation nicht so heißen. Quantrill war ein ganz anderer Typ als natürlich da dargestellt. Allerdings wird er auch heute noch teilweise in der als Volksheld, vor allem im amerikanischen Süden, verklärt. Die Jesse James-Brüder waren eben auch Bankräuber und Verbrecher und die vor allem haben die ihr Handwerk in dieser Zeit, in diesen Bürgerkriegswirren, so muss es ja sagen, haben die es gelernt, wie man eben Postkutschen überfällt, Züge überfällt, Banken überfällt und haben da ja auch einige Jahre ganz gut von gelebt. Okay, jetzt aber zum eigentlichen Film zurück.
Ja, noch eine Bemerkung, also sich über Menschen zu beklagen, das ist natürlich die absolute Zeitverschwendung, weil wir haben keine anderen. Ne? Sie sind, wie sie sind und wir haben keine anderen. So, was mir besondere Freude macht, was ihr auch nirgendwo nachsehen könnt oder das sind oder sonst irgendwie erfahren könnt, nur von mir, das sind meine persönlichen Eindrücke beim Betrachten dieser Filme. Ich mache mir dann so kleine Notizen und so, das habe ich in diesem Fall auch gemacht und mein Sohn war so nett und hat mir die sogar ausgedruckt.
Ja.
Und dann versuche ich mich mal gemeinsam mit meinen Notizen zu erinnern, weil das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Wenn Filmintros schon mit so gemütlichen Stimmen beginnen, die in salbungsvollem Film historische Hintergründe verfälschend erläutern, dann bin ich schon sofort in der Sache drin.
Absolut.
Das liebe ich.
So eine ruhige Erzählerstimme mit zu Beginn.
So eine Onkelstimme, ne?
Fand ich auch herrlich.
Großartig.
Also müsst ihr euch vorstellen, der Film beginnt schon wegen herrlichen Technicolorfarben.
Ja.
Und dann erstmal so eine bassige Erzählerstimme in Deutsch. Ich habe es auch in Deutsch.
Sehr schön sind auch Landkarten. Ich glaube, es gab auch eine Landkarte.
Genau, das ist auch das einzig Gute für mich an der Bonanza-Serie am Anfang, die Karte und der brennende Pfeil.
Nicht mehr anzusehen, ne?
Genau. Ja. Aber das haben wir da auch, eine wunderbare Karte, wo auch das der Bundesstaat Kansas mal gezeigt wird.
Ja, genau. Ja, das ist also auch mit wirklich wunderbaren, schönen, bunten Farben. So, und wir sehen dann zunächst mal eine Menge Action, also so hyperaktives Kampfgetümmel, brandschatzende Kavalleristen und ähnliches und es ist alles furchtbar laut, wird viel geknallt und es ist mit vollem Orchester unterlegt.
Ja.
Und dann wird es etwas stiller und dann sehen wir die Raiders, die Kansas Raiders. Mhm. Das ist eine gut gelaunte Teenie-Räuberbande.
Ja.
Auf Beute-Ausschau, also lässig an die, über, die Arme über die Knäufe ihrer Sattel gelegt, genau. Versunken in die Betrachtung einer gemalten Town.
Dazu
tief unten in einem Tal, irgendwo in Kansas.
Das ist übrigens die Stadt Moment, Lawrence, ne?
Ja, das ist Lawrence, genau. Und hier fällt Tony Curtis auf, als der Bestaussehende in der Bande.
Absolut, aber
war was klar, dass sie das nicht lange im B-Metier halten würde.
Aber das ist auch für mich gerade B-Metier, ja. So wie du es so schön sagst. Ich finde aber auch alle sind super herrlich, weil um zu vermitteln, dass sie ja Brüder sind, haben ja alle schwarze Haare.
Ah, ja.
Das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen. Und herrliche 50er Jahre Rock'n'Roll-Frisuren.
Ja,
teilweise,
natürlich,
ne?
Immer in diesem Film, ja.
Niemand hat im Wilden Westen die Haare so getragen. Vielleicht gab es drei Leute, die sich
also
Haare
wir beide, wir haben wirklich eine Menge historische Fotos gesehen, so sehen die nie aus. Aber nie. Da, seit den 80ern gibt es so eine Tendenz, sich dem anzunähern. Ne?
Ja.
Diese obligatorischen Bärte.
Richtig,
genau. Ne, wie nennt man diese Bärte, die so...
Ja, die sehen immer so wie ein Seehund, ne? So ein bisschen so ein
Seehund. Ja, ne? Die laufen so Oberlippenbärte, die dann in der Verlängerung bis zum Kinn und so.
Genau.
Ne? Und die Haare immer ziemlich lang und fettig und so.
Ja, genau.
Ne?
Und auch immer ziemlich schmuddelig, wie man sich auch wahrscheinlich
also von denen träumen junge Frauen von solchen Leuten nicht.
Damals kannst du
den Körpergeruch ansehen.
Ja,
ne?
Damals rochen die Cowboys in den 50er Jahren noch richtig nach Pomade, glaube ich.
Leder.
Hatten immer gebügelte Jeans und also wirklich top ausgesehen immer. Top.
Ja.
Genau. Das Einzige, was man in diesen
Achso,
Western,
du sprichst von den gestylten Film
50er Jahre, ne? Ja, waren die auch wirklich noch so gestylt. Auch Randolph Scott war gestylt, ne?
Ja.
Aber herrlich ist immer, ein Ausdruck findet dann immer in diesem Film statt. Das ist, glaube ich, in dem jetzt nicht so, aber es häufig, weißt du auch, irgendwann, wenn man zeigen will, dass die ein bisschen geschafft sind, drei Tage Bart. Das ist das Einzige, was erlaubt ist. Drei Tage Bart.
Stimmt. Ja. Hätte man bei Audie Murphy wahrscheinlich malen müssen.
Ich glaube auch, ja.
Also wir sehen, ich sehe das jetzt, Film. Ich hoffe, ihr seht das auch, hab das jetzt vor eurem geistigen Auge, wie die da versunken sind in diese Stadt namens Lawrence.
Ja, Lawrence,
namens
genau.
Lawrence, und dann überlegen, was kann man jetzt machen, was überfällt man zuerst und so. Guckte ich mir so an und habe hier aufgeschrieben, besonders gefiel mir die hier Formulierung aus meinen Notizen, die bunt lackierte Farbenfreudigkeit, das ist eine Wonne für die
Augen. Ja, absolut, da ist richtig Lackfarbe drauf.
Ja, toll. Genau.
Ja.
Und nach diesem und jenem sportlichen Geschehen schließen sich dann die Teenie Raiders unter der Führung von Johnny Kimms alias Audie Murphy, der Guerilla, also natürlich ernsthaft und professionell organisierten Guerilla, auch bösen Guerilla-Bande von Colonel Quantrill an.
Ja.
Bei dem Johnny nämlich edle Motive vermutet und das völlig zu Unrecht. Das überrascht jetzt vielleicht, aber anfangs wird der Quantrill doch schon angelehnt an seinen wahren Charakter dargestellt.
Ja.
Die Verklärung findet dann erst hinterher statt. Natürlich, wie das üblich ist, in diesen oder ähnlichen Filmen, bevor man in die Bande aufgenommen wird, da muss der Anführer, also Audie Murphy, muss erstmal ein Initiationsritus bestehen. Es handelt sich da um einen spektakulären Messerkampf.
Der ist wirklich spektakulär.
Ja, ist ehrlich. Also
finde ich auch. Ich fand ihn auch für die 50er Jahre ziemlich brutal.
Ich auch.
Weil es wird auch, also vor allem, weißt du, was mir da immer so einfällt? Wir haben ja in der letzten Folge über seine Kriegserlebnisse gesprochen, ne?
Ja.
Und dieser Blick, den er hat, ne, das werden wir in dem anderen Film auch nochmal besprechen, über den wir heute noch quatschen. Teilweise, wenn er diese Augen so zusammenkneift, habe ich mir vorgestellt, so hat er auch Nazis in Sizilien getötet, weißt du, genau so.
Yeah.
Weißt du, mit diesen zusammengekniffenen Augen.
Wirklich, es sieht auf jeden Fall eindrucksvoll aus.
Also, das sieht aus wie jemand, der weiß, wie man Leute um die Ecke bringt, weißt du, so. Ich fand das beeindruckend. Ich habe wirklich diese Szene jetzt wieder vor Augen und ich denke mir so, in diesem Messerkampf, in dem er sich quasi behaupten muss, um in diese Bande aufgenommen zu werden.
Sind das Augenblicke, in denen er sich erinnert hat.
Ja,
an
wirklich.
Das alte Flashback-Lebensgefühl.
Flashback-Momente, ne? Weil es ist ja auch erst 5 Jahre her, ne? Darf man
nicht vergessen. Also, das alles findet statt, unter den wohlgefälligen Augen des markigen Colonels.
Ja.
Und das Ende dieses Messerkampfs, Johnny Kimms, also Jesse James, verschont seinen besiegten Gegner eben nicht, sondern er sticht ihn schlicht tot.
Ja,
ich war schockiert.
Und das gefällt Quantrill.
Er ist begeistert und damit ist die Teenie Gangsterbande, sie ist da aufgenommen.
Genau.
Also ich war auch total überrascht.
Aus Jungs werden Männer, ne? Man merkt es als ein kaltblütige Killer.
Ja, aber dazu ist es eines Mordes, auf jeden Fall ist da ein Mord dienlich. Und allmählich aber so im Laufe der Handlung, die ich jetzt nicht so dezidiert schildern möchte, stellt sich für Johnny heraus, dass sein Idol ein Schweinehund ist.
Mhm.
Und dessen Leidenschaften es sind, zu plündern, zu morden und Brand zu schatzen.
Und vor allem die eigene Bereicherung voranzutreiben.
Selbstverständlich. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist so, das habe ich ja schon erläutert. Ich glaube, es war Adenauer, der das sagt. Beklagen wir uns nicht. Wir haben keine anderen Menschen. Der Film besticht durch wirklich abwechslungsreiche, knallige Action. Es gibt allerdings, Julius hat es gesagt, auch ungewöhnliche, für die damalige Zeit ungewöhnliche Rohheiten, die ich jetzt auch nicht genau beschreiben werde, aber
ich kann das gleich mal ein bisschen anfüttern, wenn du möchtest.
Kannst, aber mach erst mal zu Ende. Kannst du machen, aber es ist ja auch nicht so, dass wir das jetzt nicht mögen würden.
Ich schaffe das schon.
Also, ich schaffe das, das kann man.
Also nervlich gut, ist das zu ertragen,
gut, ja. Nervlich gut ertragen, ist ja auch 75 Jahre alt oder so. Also, aber ich freue mich halt, wenn da was abgeht in diesem Film. Audie Murphy ist allerdings noch ganz Boy.
Ja.
Alkohol verträgt er noch nicht.
Genau, gibt so eine herrliche Szene. Da muss er erstmal mit dem Quantrill zusammen so eine Art Kampftrinken machen.
Natürlich.
Ist danach völlig fertig.
Auch gehört zum Ritus.
Nicht so fertig, wie ich wäre nach so viel Whisky.
Oder
am Ende schafft er es immer noch, gerade durch die Tür zu gehen.
Oder ich.
Ja, aber es ist schon richtig herrlich. Also da sind noch so wirklich diese alten Männerriten auch drin im Film. Ne?
Ja.
Genau, ja.
An denen aber so ganz alte wie ich dann nicht mehr teilnehmen.
Richtig.
Wenn wir bis dahin die Initiation nicht bewältigt haben, dann ist es zu spät. Ich trinke, wenn überhaupt, Bier dann demnächst, hast du mir gesagt, wer trinkt da inzwischen nur noch alkoholfrei. Ne?
Genau.
Es ist blöd, wenn man Aufzeichnungen hat und dann findet man die Zeile nicht. Also ich erzähle dann mal so spontan. Also Alkohol, bis ich die Zeile gefunden habe, Alkohol verträgt er gar nicht. Ah ja, und es ist natürlich auch ein Alter, in dem man moralische Fehltritte nicht verzeihen kann.
Ja.
Und eine fiese Szene ist, als Quantrill die Erschießung von Gefangenen billigt, weil wir beide haben es schon angeordnet, es geht da zünftig zu.
Ja.
Da zeigt Johnny dann doch moralische Integrität, das ist ihm dann zu viel. Dabei hilfreich ist ihm natürlich eine Frau, die geschätzt ein Jahrzehnt älter ist als
Audie. Ja, es ist Audie, so die Gespielin von Quantrill, müsst ihr wissen. Also er hat da, der wohnt auf diesem Gelände, wo diese Bande zu Hause ist.
Ähnlich
so
auch
Haus,
wie in dem Film, den wir letztens besprochen haben,
Kansas Raiders, genau.
Kansas Raiders, ne?
Genau, also der Herrscher von Kansas war das Raiders waren das ja auch nicht, sondern das waren, habe ich mich natürlich jetzt vertan, sorry Leute,
das waren die
Jayhawkers, genau.
Jayhawkers
auf Deutsch war das aber der Herrscher von Kansas.
Man darf schon mal durcheinander.
Genau, aber ich fühle das so ein bisschen an, also wo du gerade meintest, dass mit den Erschießungen der Gefangenen, weil jetzt einige von euch werden den Film wahrscheinlich nicht geguckt haben, das findet auf so einer Farm statt, die dann geplündert wird und da werden dann Leute, also auch wirklich offensichtliche Nordstaatler zusammengetrieben und dann einfach mit lächelnden Gesichtern erschossen.
Ja.
Das versucht dann aber Jesse James, Johnny Kemps, Audie Murphy, ja, drei Namen, einfach
sardonisch.
Genau, ja, mit so fast schon Spaghetti-Western-artigen Mimiken. Mimen wird dann einfach da rumgeknallt, aber das versucht er dann eben zu unterbinden, weil
Mimiken.
Weil er versucht einfach, also man merkt eben, es ist ein 50er-Jahre-Western und man merkt, er soll dann doch moralisch nicht völlig verwurmt sein. Ne? Also er bildet dann zu dieser völlig verwahrlosten Truppe, bildet er eben so ein Gegenpol in dem Film. Ne?
Im Moment habe ich mit meiner Frau...
Auch typisch für Audie Murphys Rolle.
Im Moment habe ich mit meiner Frau, aber das würde ich auch alleine mir ansehen, einen Film in Arbeit, habe ich noch nicht von erzählt. Ich sage deshalb in Arbeit, weil die Betrachtung von Filmen, das zieht sich bei mir über mehrere Abende. Mhm. Dieser Film heißt Lady Hamilton, deutschen Titel weiß ich jetzt nicht, der ist von 1939 und da geht's auch um eine Romanze, da geht's um in Schwarz-Weiß und eigentlich Schwarz-Weiß stimmt nicht, eigentlich ist der Film in Grau.
Mhm.
Und es gibt, da ist die Schilderung auch doch angelehnt an die Historie, die Schilderung der Liebesbeziehung zwischen Lady Hamilton und ich weiß gar nicht, weshalb ich das jetzt erzähle. Ich muss gleich den Bogen finden.
Ja,
den
Kreis aber es ist Podcast.
Mir fällt das schon
das
ein.
Das ist Podcast, ne?
Lady Hamilton mit Lord Nelson.
Mhm. Ne? Lady Hamilton, für euch ganz kurz, die hat im 19. Jahrhundert gelebt und wurde auch als die Marilyn Monroe, habe ich neulich gelesen, des 19. Jahrhunderts betrachtet. Hat auch endete ganz unglücklich mit der
weil sie kam ja aus unteren Verhältnissen.
Genau, so, hat sich nach oben geschlafen, so ein bisschen auch, glaube ich. Ne?
Ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber es war so. Jedenfalls jedenfalls, ich kürze das sehr, weil das ja nicht unser Thema ist.
Ach so.
Aber ich wollte nur sagen, ich glaube, ich, ach so, ja, die Liebe habe ich gesagt, ne?
Ja, hast du gesagt, ja.
Zu der Dame. Horatio Nelson.
Ja, genau, also ich dem Admiral der britischen Flotte.
Ja, ich bin noch nicht gegen Napoleons Armee. Mir ist noch nicht gelungen, den Anschluss zu finden.
Ich weiß, was du machen willst.
Ich sehe auch gern Romanzen,
ja.
Also wo die Romanze im Vordergrund steht.
Ah, okay,
steht,
weil ich dachte, deine Herleitung wäre jetzt ähnlich, ist ja auch ein bisschen diese Gespielin von Quantrill angelegt.
Nein,
aber
meine,
das ist es nicht, ne?
die in diesem Film ist ungleich hübscher. Ne?
Ja, aber
es handelt sich nämlich um die schon. Hauptdarstellerin aus dem gleichen konföderierten Drama.
Ah, vom Winde verweht?
Vom Winde verweht. Mhm. Das ist Vivien Leigh.
Ja.
Und Vivien Leigh ist für mich zumindest eine Augenweide, der bei der Arbeit zuzugucken. Das ist bei dieser Dame, ist das jetzt mit, geht das bei mir zumindest jetzt nicht so.
Mhm.
Aber ist egal. Also es gibt eben diese Romanze, die man nicht vergleichen kann mit der Romanze.
Ja, zwischen diesen klassische B-Western-Romanze.
Ja.
Man trifft sich an einem See.
Aber
man redet kurz miteinander. Quantrill billigt diese Liaison auch so ein bisschen. Es ist ihm so ein bisschen egal, weil ihm offensichtlich diese Frau auch nicht wichtig ist.
Er ist zu sehr befasst mit Morden.
Ja, und mit sich selbst auch. Ne? Also er ist ja von sich selbst eingenommen.
Ja.
Und deswegen interessiert ihn das eigentlich nicht so. Und das ist für ihn,
und
ich glaube, diese Frau
auch.
Ist für ihn auch austauschbare. Ja. So wie seine Männer ist diese Frau auch für ihn austauschbare Ware.
Und es kostet ja auch viel Zeit, diese Chantage zu planen. Also ich habe das jetzt durchgezählt. Der zweite Schritt auf dem Weg in Johnnys Adoleszenz.
Ja.
Der zweite Schritt war Schnaps trinken, also Whisky. Der dritte Schritt, das war natürlich ganz klar die Romanze mit einem weiblichen Mitglied dieser Bande, die wie gesagt die Gefährtin von Quantrill war, dem das aber egal war, dass die im Begriff war, fremd zu gehen oder ob die es tatsächlich getan hat, wissen wir nicht. Aber Johnny sagt in seinem Eindruck, dass Quantrill doch ein Schweinehund ist, verstärkt durch dieses weibliche Mitglied der Bande, sagt Quantrill mal ganz klar die Meinung, aber insgeheim merkt man ihm an, er vertraut doch immer noch, dass irgendwo tief in seinem Innern irgendeine moralische Qualität schlummert.
Ja.
Und da fiel mir ein, habe ich reingeschrieben hier in meine Notizen, Peter Maffay, und es war Sommer, im Zusammenhang mit der Initiation, fiel mir ein Peter Maffay, also das wird da nicht ausformuliert, aber es ist doch schon klar, dass die beiden eine Affäre eingegangen sind.
Ja.
Siehst du das auch so?
Auf jeden Fall.
Peter Maffay
glaube ich
war
auch, aber
auch 17? War
ja,
17?
Kann sein, aber es ist auf jeden Fall so, dass dieser sehr junge Audie Murphy halt mit der etwas älteren Dame dann diese Liaison hat.
Aber man kennt doch und es war Sommer. Ne?
Ich kenne es noch. Ich kann es euch auch gerne mal auf die Playlist von unserem Podcast packen, dann hört euch das nochmal an.
Das ist
ein starker Song
von
Peter Maffay. Was ich dazu noch ergänzend sagen wollte, vielleicht auch fürs Verständnis, es ist ja halt so typisch 50er-Jahre-Film. Ne? Also da wird das nicht offen gezeigt, das ist ja oft ein 50er-Jahre-Film, ist nicht mehr als ein Kuss.
Ja.
Aber es ist doch schon, also dieses Treffen an dem See
in einer
Szene. Aber das reicht
uns beiden doch auch.
Ja, ist auch noch in Ordnung. Aber dieses Treffen an dem See zeigt schon ganz deutlich, die sind ineinander verliebt. Und sie ist ja auch in Szenen, im Laufe des Films löst sich diese Quantrill-Truppe immer mehr auf, weil sie werden immer mehr drangsaliert von den Nordstaatlern. Und dann merkt man auch, dass diese Frau sich doch Jesse James, Audie Murphy in einer Rolle eben auch sehr hingezogen fühlt und doch auch mit ihm mitleidet und am Ende des Films auch mit ihm ja mitgeht.
Ja, also aber du bist auch zu dem Schluss gekommen, die hatten schon eine Affäre.
Ja, natürlich.
Auf jeden Fall. Das Kopulationsszenen wollen wir auch nicht sehen.
Nein, braucht man auch nicht sehen, aber es ist offensichtlich, was da passiert.
Das
wollte ich damit sagen, aber typisch für die Zeit eben. Also das wird jetzt nicht groß ausstaffiert.
Aber das
und man
ist,
hatte
deshalb
ja auch,
mögen wir das ja
und
auch.
Und man hatte in B-Western ja auch nicht viel Zeit. Ich meine, das sind 75 Minuten, was willst du zeigen? Ja. So.
Ne?
Schießereien kommen immer besser.
Ja.
Weil es ja auch für ein junges Publikum.
Ja, auf jeden Fall. Wo war ich jetzt?
Du warst jetzt bei der 3, also du warst jetzt bei Peter Maffay.
Drei Schritte.
Und dann Johnny sagt
Quantrill
die Meinung.
Zum Adoleszenzritus.
Genau.
Ne, er ist jetzt ein Mann.
Genau.
Auch ohne Bart. Ich glaube, der wuchs ihm nicht in dem Film.
Ich glaube, der hat keinen einzigen Film gemacht, wo er einen Bart hat, Audie Murphy.
Ne?
Wenn ihr da einen kennt, dann schreibt uns doch
auf jeden Fall. Wir sind also sowas von gespannt.
Nee, wirklich, das würde mich echt mal interessieren. Ich habe noch keinen gesehen, wo der nicht glatt rasiert ist.
Ja, also gut, gerne. Sag mir dann, wer das ist, wenn du das erfährst. Du kümmerst dich ja um
und
die
keine KI-Bilder, Leute. Ne? Ich will echte Bilder sehen, nicht hier irgendwas Erstelltes.
nein.
Also, ich war da stehen geblieben. Johnny sagt also seinem Idol die Meinung. Das scheint ihm aber nicht viel auszumachen. Er begegnet den Vorwurf mit heldischem Gerede. Er sagt zum Beispiel wörtlich,
also Einfeld, er ist ein einsamer Mann.
Und das kann man schön machen mit diesen neuen Mikrofonen. Mhm. Und tatsächlich wird Quantrill vom Saulus zum Paulus, vom Sehenden zum Blinden.
Ja, der das ist ja auch noch so wunderbar. Ne?
Jetzt kommt der beste Teil, der erst in der Blindheit die Wahrheit erkennt.
Ja. Ja, das ist so.
Darf ich das nochmal wiederholen?
Erzähl vor allem, wie das passiert, wie er sein Augenlicht verliert.
Der erst in der Blindheit die Wahrheit erkennt. Ja,
durch einen Kugelhagel, ich erkläre es kurz, sie geraten, wie gesagt, immer wieder in Bedrängnis, weil die Nordstaatler ziehen wirklich den Kreis immer enger im Laufe des Films um diese Quantrill-Truppe und dezimieren diese auch ordentlich. Und am Ende hat er wirklich nur noch eigentlich Johnny und seine Brüder um sich herum und die Dalton-Brüder. Also es ist nur so eine Truppe von 5-6 Leuten. Und in einem diesem Kugelhagel verliert Quantrill dann auch sein Augenlicht. Ja. Man flüchtet sich zum Ende des Films wieder mal eine Hütte, nicht in die alte Hütte, sondern in eine neue Berghütte und ist dort auch dann umzingelt von den Nordstaatlern. Ja. Und was mein Vater eben sagte, da liegt...
Und diese Auseinandersetzungen militärischer Art, da dieses Kampfgetümmel
werden beendet von den Nordstaatlern, ja.
Das findet dann statt im Dunkeln, nächtens.
Ja.
Und also nachts kommen diese Farben besonders schön.
Sehr gut, ist nur auch eine sehr schöne Blockhütte, die durch einen Brand zerstört wurde. Und da haben wir das auch.
Wir lieben Blockhütten.
Ja, und ich habe ja auch am Anfang gesagt,
gut gemachte Blockhütten.
Die Familie der James-Brüder wurde ja auch durch die Nordstaatler ausgeräuchert und dezimiert. Und das ist wohl, man sagt es nicht ganz klar, aber es soll wohl diese Hütte der Familie auch sein, wohin es ihn am Ende des Films zurückschlägt.
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, er meint ja so, also Audie Murphy sagt dann, ich glaube, ich kenne diesen Ort. Und dann ist man, wie gesagt, noch eine Nacht in dieser ausgeräucherten Hütte. Quantre liegt da mit verbundenen Augen auf dem ausgebrannten Lattenrost quasi, also auf diesem ausgebrannten Stahlbett, ne? Also was man immer in diesen Western-Filmen kennt. Und liegt dann da und Johnnys Idee, also Johnny Kemps Idee, Jesse James Idee, Audie Murphys Idee, alles eine Person, Leute, ist dann seine Kumpels, also die Daltons und seine Brüder, seine Jesse James Brüder, einzeln aus der Hütte rauszulassen, weil die Hütte eben umstellt ist, schon von Nordstaatlern. Die Nordstaatler geben ihnen ein paar Stunden Zeit, sich zu entscheiden, entweder die Hütte zu verlassen und sich zu ergeben.
Ja.
Quantrill kriegt das alles noch mit, er sieht das ja nicht mehr.
Kennt sich aber gut aus.
Ja, ich habe den Film auch gesehen.
Ich auch,
und dann,
aber das weiß
dann
ich
sagt
alles
er,
gar nicht
sagt
mehr.
Er ja, zu, ja. Sagt er ja zu Johnny Kemps, er soll doch bitte alle aus der Hütte rauslassen, er würde sich allein den Nordstaatlern stellen. Und genau das passiert auch.
Ende, das weiß ich ja wieder. Da
genau,
ich
da, und da wollte ich jetzt sagen, da übergebe ich jetzt wieder an dich.
Ja. Würde ich ja gerne glänzen, aber sollen wir das...
Ich wollte nur da hinleiten.
Ja, das ergänzt sich hier wunderbar, das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen. Ich versink dann oft in die Betrachtung von Farben oder sehe das symbolisch oder geht mir manchmal die Handlung flöten.
Ja,
aber da
gerade dann nur noch mal abholen, damit ihr wisst, wo mein Vater jetzt ist. Ne? Also, genau, aber jetzt nimmst du den Faden wieder auf, jetzt kommen wir zum Ende des Films.
Darf ich das denn jetzt?
Ja, natürlich.
Ich spoiler das jetzt einfach.
Ich höre
ohne Details.
Ich höre von unseren HörerInnen immer wieder, erzählt ruhig, wie die Filme ausgehen, die sind eh schon so alt. Also mach.
Darf ich das sagen?
Ja, sag.
Also, jeder Held hat seine dramatischen letzten Worte. Hier sind es die vorletzten Worte von Quantrill. Die anderen waren mir zu unbedeutend. Die fand ich eines letzten Satzes nicht würdig. Mhm. Er sagt also in seinem vorletzten Satz zu Johnny, gib mir meine Uniform, bevor er mit ausgebreiteter Brust im Kugelhagel
den Helden
erwählt.
Ja. Ne? Völlig falsch natürlich, also wir haben es ja gerade erzählt, Quantrill ist gar nicht so gestorben, sondern er ist einer Schießerei erlegen, 4 Wochen nach dieser Schießerei. Und ist diesen Heldentod nicht gestorben. Aber da wird es dann völlig verklärt dargestellt, was ich immer ein bisschen schade finde, hat aber auch mit dem Zeitgeist damals zu tun, da hat man das auch gerne gemacht in Western. Western waren halt gute Unterhaltung mit gut, also die Leute wurden immer als, auch immer noch irgendwie als Helden dargestellt. Es waren eben Heldenfilme und auch dieser Quantre hat das am Ende gar nicht, also der echte Quantre hat das nicht verdient, dass man ihn da so darstellt, meiner Meinung nach. Aber den Film Quantre hat man da so dargestellt. Er ist allerdings auch bewaffnet dabei. Also zumindest, er wird jetzt nicht von den Nordstaatlern einfach so abgeknallt, sondern er ballert auch noch blind um sich mit dem Colt und wird daraufhin dann erschossen. Genau, Johnny und seine Brüder schaffen es tatsächlich aus dieser Hütte raus, obwohl die umstellt war von den Nordstaatlern. Wie sie das geschafft haben, keine Ahnung, und reiten glücklich am Ende des Films, auch nochmal in herrlichen Farben, über die Prärie und gehen weiter ihrer Gangsterbeschäftigung nach, aber glücklich.
Also, ich schließe das jetzt mal ab, weil du brauchst auch noch ein bisschen Zeit. Also, für mich sind 76 kurzweilige Minuten zu Ende gegangen und das letzte Wort hat auch nicht der Held, also nicht Audie Murphy, der muss einfach nur noch allein davon reiten, sondern man hört ein liebevoll gehauchtes "Leb wohl, Johnny".
Genau, von der besagten Dame, der
das hat er noch im
Quantre.
Ohr mit diesem "Leb wohl, Johnny".
Genau.
Im Ohr reitet er davon.
Ja.
So, ich komme zum Urteil.
Sehr gerne.
Fazit
sehr gerne.
Des Films. Also, das hat man schon rausgehört. Ich war begeistert. Für mich ist es ein kleiner Klassiker dieses erfahrenen B-Film-Regisseurs. Mhm. Ich habe auch dann doch noch ein bisschen recherchiert. Der fing an mit solchen bedeutsamen Erzeugnissen amerikanischen Kulturschaffens. Also 1927 drehte er den Film Rintintin und die Goldgräber. Das war sein Filmdebüt.
Okay, ja.
Rintintin war ein Schäferhund, ne?
Ja.
Und
der gute Ray Enright, womit man so beginnt. Ja. Das ist aber, wir haben ja alle klein angefangen. Alle Karrieren starten
manche
klein.
Manche sind auch klein geblieben.
Aber er hat sich weiterentwickelt, ja, genau.
Also, der Film besticht durch eine muntere, zügige Handlung, viel Action, dazu musikalisches Gedöns mit voller Kapelle und so weiter.
Ja.
Also, das gefällt mir alles. Die Darsteller finde ich gut. Mhm. Besonders gut finde ich diesen mir nicht bekannten Brian Don Levy als Quantrill. Der ist übrigens, wie gesagt, namentlich kannte ich ihn nicht, aber ich habe ihn schon in verschiedenen Filmen gesehen. Zum Beispiel in dem Horrorklassiker von Hammer Films.
Mhm. Englische Filmstudios, ja.
Ja, auch eins meiner bevorzugten Filmlabels. Die haben wirklich nur B-Filme gemacht. Dieser Film heißt Schock.
Mhm.
Ist, glaube ich, ein Teil aus einem dreiteiligen Horrorfilm-Zyklus, der weiß ich aber nicht mehr, will mich da auch nicht festlegen. Auf Englisch heißt er jedenfalls das The Quatermass Experiment.
Mhm.
Dann war er, und das liegt mir natürlich auch am Herzen, Der Fluch der Fliege.
Ja, geil.
1965, ich glaube, das war die zweite Fortsetzung.
Mhm.
Weiß ich nicht mehr, es gab drei, das wusste ich auch nicht. Ich kenne nur das Original und Der Fluch der Fliege war entweder die Fortsetzung.
Haben wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge auch drüber gesprochen.
Ja, deswegen werde ich nicht müde drüber zu sprechen.
Nee, ist auch ein klasse Film, ist auch ein super Film.
Und er fällt auf durch gepflegtes Aussehen. Der trägt in jedem seiner Filme einen Schnorres, wie mit einem schmalen Edding gezogen über der Oberlippe, da wo auch sonst. Also ihr werdet den nicht auf der
Stirn.
Auch
sonst.
Ihr werdet
unterm
den
Arm nicht,
ihr werdet den wiedererkennen.
Ja.
Audie Murphy gefällt und mir wie immer, und da darf ich meinen Sohn mit einbeziehen, gefällt
weißt du
durch
doch gar
ruhiges,
nicht.
Doch, ruhiges, unprätentiöses Spiel. Denn wir mögen es, wenn man nicht erkennen kann, dass Schauspieler das spielen.
Ja,
genau. Das ist wahre Schauspielkunst.
Deswegen glaube ich ja auch, dass
und er sieht,
gerade
Moment,
meinte,
er sieht das mit dem Gefährt, jetzt ist mir auch aufgefallen. Mhm. Er sieht lauernd gefährlich aus.
Das
bricht nicht aus.
Ja.
Ne?
Deswegen das Beispiel mit dem Messerkampf, weil das ist echt, dieser Killerblick ist echt.
Und man sieht, das ging mir auch so, dass du das auf, wir haben das ja völlig unabhängig voneinander vorbereitet. Wir wohnen übrigens auch nicht in einem Zimmer zusammen.
Nee, noch
umgeben
nicht.
Von Mikrofonen in die wir dauernd reinlabern.
Wenn die Wohnungsnot weiter sind, so großes Ziel,
genau.
Vielleicht doch nochmal irgendwann zusammen.
Also haben wir auch Privatleben und aber ne, gelegentlich treffen wir uns hier für dieses Geplauder. Und fand ich interessant, dass du unabhängig von mir zu einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit auch diesen Blick ähnlich analysiert hast. Er sieht aus wie jemand, der latent gefährlich ist und es auch wird, wenn das drauf anliegt.
Mm, absolut.
Ne? Jetzt sage ich noch was
zur DVD-Veröffentlichung.
Zur DVD.
Gerne, ja.
Also, ich kann den Film nur wärmstens empfehlen. Das Bild ist gestochen scharf, der Ton ist gut.
Mhm. Koch Media wieder, ne?
Koch Media. Mhm. Und ich kann ihn auch empfehlen, weil der ist leicht erhältlich. Ich habe mir sowieso vorgenommen, ich glaube, das haben wir noch nicht besprochen, aber da gehst du auch d'accord. Wir beziehen uns hier auf Filme, die man auch für vertretbares Geld kaufen kann.
Absolut.
Also es hat keinen Zweck von irgendwelchen, ich weiß, das ist alles sehr schick und es klingt enorm kompetent, wenn man dauernd über Filme labert, die niemand kennt.
Ja, oder immer über Filme redet, die jeder kennt.
Oder ich mir auch immer das denke, ist genauso unersprießlich.
Das ist total unersprießlich. Ja. Deswegen, das machen wir hier nicht, aber genau.
Aber Filme, auch, die keiner kennt. Western, ja, die niemand trotzdem, kennt, die kennt man aus gutem Grund nicht.
Ja,
ne?
Und, ja, aber diesen Western solltet ihr kennen, gerade wenn ihr Western mögt. Und es ist genau wie du sagst, es ist auch zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen.
5 bis 10 Euro, wenn man den gebraucht drauf, kriegt man den auch für 5,99. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, wo, aber das könnt ihr alles selber rauskriegen.
Ihr habt ja eure Suchmaschine kriegen. Eures Vertrauens, finden.
Lohnt sich auf jeden Fall und das, was wir hier besprechen, kann man wirklich bezahlen und kann man auch kriegen und so. Mhm. Nur man sollte sowas dann auch zeitig machen, weil da passieren dann unglaubliche Dinge, sobald irgendetwas plötzlich nicht mehr aufgelegt
oder etwas
wird,
Kult ist plötzlich.
Oder plötzlich, weil wir es zum Beispiel besprochen haben, dann kultisch wird, dann wird es teuer, also kauft es sofort, es lohnt sich. Und jetzt übergebe ich an meinen Sohn.
Nee, stopp.
Noch nicht?
Deine Bewertung des Films machen
wir
noch. Ja, also wir haben ja 5 von 5 Sternen.
Also ich hab jetzt... Sag mal. Habe jetzt überhaupt nichts zu beklagen. Ich gebe 5 von 5 Punkten innerhalb natürlich dieses Genres.
Ja, das ist sehr klar.
Ich vergleiche das nicht mit...
Wir machen jetzt keine A-Western-Vergleiche. Ihr wisst, wir reden über B-Western. Das ist der Aufhänger
dieses Podcasts. Ich vergleiche das nicht mit der Schwarze Falke oder
so. Nee, das ist klar.
Das machen also wir nicht. Also 5 von 5.
Ja,
großartige Unterhaltung. Das
ist die erste 5 von 5 Unterhaltung, Bewertung von dir. Ich mach's auch kurz. Also ich fand den Film auch wirklich toll.
Ja, so kurz wie ich, das kann dauern, ne?
Ja, genau. Du hast mir jetzt
Gott
sei Dank sind wir ja hier auch nicht eingegrenzt, was unsere Zeiten angeht. Deswegen können wir so lange reden, wie wir möchten. Aber ich kann mich allem anschließen, was du gesagt hast. Ich möchte nur noch eine Sache ergänzen, und zwar der Colonel Quantrill wurde im Deutschen, und das habe ich geliebt und sofort erkannt, von Peter Pasetti gesprochen, dem großartigen Peter Pasetti, der auch die allerbesten, kann ich euch nur empfehlen, findet ihr in der ARD-Audiothek, die besten Sherlock-Holmes-Hörspiele auch gesprochen hat.
Wunderbar.
Urgemütlich. Wenn ihr Bock auf altes Zeug habt, hört euch das ein. Die sind da alle eingestellt worden, endlich. Hört euch das gerne an, eine Empfehlung von mir.
In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, ich bin selbstverständlich alt, mein Sohn allerdings nicht.
Nee.
Und beide haben wir...
Alt.
Naja, komm, eher jung.
Und ich habe auch schon gehört, dass ich jetzt schon über halb 70 bin.
Obwohl für einen Fußballspieler...
Wir zu alt. Egal, wir schweifen ab. Aber aber ich kenne diese Sachen alle natürlich, weil du mir die gezeigt hast, das wolltest du sagen.
Ja, aber
ich habe die auch lieben gelernt dadurch.
Ja, aber als ich die gesehen habe, Julius, da waren diese Filme... auch schon teilweise wurden die vor meiner
30,
Geburt
30 ge- Jahre alt.
Vor meiner Geburt gedreht und so weiter. Ich meine, da hätte ich auch schon zeitgenössisch werden für mich gewesen, 70er Jahre Filme, aber ich mochte diese Filme halt am liebsten.
Ja.
Das hat jetzt nicht unbedingt was mit...
Nee,
mit
das ist einfach, das hat einfach was. Das ist halt einfach klasse und deswegen komme ich auch zu dem Schluss...
Gerundenhaften Alter zu tun.
Mit zu dem Schluss, dass der Film von mir kriegt der 4 von 5 Sternen, weil ich mir noch ein bisschen was in der Hinterhalt behalten will.
Machst du gerne, ja.
Ja, das mache ich einfach gerne.
Ich behalte mir nichts mehr in der Hinterhalt, weil ich habe ja nicht mehr so lange.
Bisschen schwierig fand ich jetzt mit dem Quantrill, das hat mir nicht ganz so gut gefallen, dass er da am Ende so im heroischen Licht, ich gebe es zu, es gehört zu den 50er Jahren dazu, da hat man sowas einfach verklärt, finde ich aber ein bisschen blöd, weil der es halt einfach geschichtlich wirklich gar nicht hergegeben hat. Wenn man da irgendwelche Ansätze gehabt hätte, hätte ich ja noch gesagt, ist okay, aber der Typ war ein eiskalter Killer, hat sich selbst bereichert und hat wirklich nicht mit der Wimper gezuckt, Frauen, Kinder und Männer zu töten, deswegen, das fand ich ein bisschen drüber, den so darzustellen, weil da war das noch nicht mal so lange her, gerade mal 100 Jahre her. Da hätte man das auch ruhig schon mal anders darstellen können. Hat man sich leider nicht getraut. Wahrscheinlich auch aus Gründen, um das Südstaaten-Publikum nicht zu vergraulen. Keine Ahnung.
Sowas spielt die einzige Rolle.
Muss ja an der Kinokasse auch klingeln. Deswegen, aber Audie Murphy toll, wirklich super darstellen. Auch da muss man sagen, er war da erst 5 Jahre Schauspieler. Das war auch eine seiner ersten größeren Rollen. Und deswegen top gemacht. Also 4 von 5 von meiner Seite.
Ja.
Und damit würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Film der heutigen Aufnahme. Und das ist No Name on the Bullet. Oder auf Deutsch, ich habe es ja vorhin auch schon angekündigt, Auf der Kugel stand kein Name, aus dem Jahr 1959, also 9 Jahre später.
59, nicht 60 oder 61?
Ich habe 59 aufgeschrieben.
Ja, genau. Da kam man in die Kinos 1960.
Ja, wahrscheinlich. Das war ja früher immer so, dass man so ein Jahr gebraucht hat. Vielleicht war das auch die deutsche Veröffentlichung, genau. Aber Den Film würde ich euch gerne vorstellen. Ich hoffe, ihr könnt noch, aber wir ziehen das jetzt hier durch zusammen.
Man muss das Ding ja nicht in einem Stück hören.
Genau. Könnt ihr auch Pausen zwischendurch machen. Ja. Also, ich fange auch einfach mal an, wie beginnt dieser Film? Also, man sieht eine sonnenverbrannte, also wie Prärielandschaft.
Ja.
Diese herrliche Schrift, ne, die in den alten Western immer ist.
Schöne Musik.
Total tolle Musik. Und man sieht erstmal wirklich für ein paar Minuten nur diese verbrannte
Welt. Absolut klassisch.
Dieses verbrannte Gras. Und plötzlich reitet von links ins Bild Audie Murphy komplett in schwarz. Ja. Schwarzes Pferd, schwarze Weste.
Und gealtert.
Schwarzer Hut. Ja, aber er ist immer noch ein jugendliches Gesicht so und reitet dann langsam so einen Abhang runter, reitet auf eine verlassene Farm zu, in der auch immer, wo ich mich auch frage, da sieht es immer so aus, als gäbe es da keinen Tropfen Wasser, aber immer hängt da Wäsche.
Ja.
Außerdem ist es auch immer verdammt heiß, aber trotzdem wird immer Holz gehackt. Warum?
Ja.
Klar, gut, man musste mit dem Holz kochen, aber zum Heizen kann das nicht gebraucht worden sein, weil da sieht es einfach aus, als wäre es den ganzen Tag 40 Grad. So, dann schlägt dieser Hund an und Audie Murphy nähert sich langsam, lass mich das kurz ausführen, nähert sich langsam dieser Farm und der Hund schlägt an und hat einen wirklich aggressiven Gesichtsausdruck und spürt, und das sagt man Tieren ja auch nach, und spürt das Böse, was auf diese Farm zukommt.
Und all das erzeugt schon Unbehaglichkeit, so eine stumme Angst.
Ja, aber auch so eine Faszination. Dieser Film ist so alt, ne? Und trotzdem haben die das perfekt gemacht.
Man ist sofort dabei.
Perfekt gemacht. Wer hat das perfekt initiiert? Der große Jack Arnold. Einer wirklich der, für mich, einer der größten B-Filmregisseure
überhaupt.
Ach, einer der besten. Mit Gordon Douglas zusammen. Einer der größten, meiner Meinung nach. Also ihr merkt schon, ich bin Feuer und Flamme. Aber jetzt, das ist so das Intro. Also wirklich ganz toll. Ganz tolle Musik. Und dann dieser Hund, er hört einfach nicht auf zu bellen und er spürt dieses Böse, was dieser Mensch ausstrahlt. Und das, dann fragt Audie Murphy, wo es in eine Stadt geht, weil er will in eine nahe Stadt.
Darf ich noch sagen, Format dieses Films 16:9, das ist für B-Filme selten.
Selten, ja.
Lohnt sich aber schon wegen des Einstiegs in den Film, also Prärie und so weiter. Und diese Landschaft, da sieht man natürlich lieber in einem breiten Format.
Genau. Und genau auf diesen wirklich außergewöhnlichen Western wollen wir jetzt mal einen genaueren Blick werfen, weil der wirklich auch überraschend philosophische Fragen doch hat in dieser Film. Ne?
Da darf ich dann, ne?
Da wird mein Vater auch wieder einsteigen, aber mal ganz kurz zur Handlung. Also, Audie Murphy spielt in diesem Film John Gent, ich habe es gerade schon ganz kurz erwähnt, aber einen stillen und auch eleganten, eiskalten Revolvermann. Das muss man wirklich sagen. Also, er ist wirklich ein Killer. Also, er ist ein Killer.
Mit dem Blick.
Genau. Und er ist, ich habe es mal so formuliert, er ist ein Killer auf Bestellung. Also, er wird von Leuten dafür engagiert, andere Leute zu töten. Das tut er auf eine ganz perfide Art und Weise. Er macht das nämlich meistens so, dass die Leute, die er töten soll, ihn provozieren, so dass er aus Notwehr handelt. Das ist quasi sein Geschäftszweig. Und er kommt dann in diese Kleinstadt.
Und sein Geschäftsmodell.
Und sein Geschäftsmodell greift auch hier schnell Fuß, denn er kommt in diese Stadt rein und jeder erkennt ihn. Jeder weiß, dass John Gent, der große Revolvermann, John Gent ist in der Stadt. Und jeder weiß auch, wie dieser Mann tötet. Und jeder fragt sich jetzt in dieser Stadt, wen will er töten? Warum ist John Gent in dieser Stadt? Und jetzt beginnt wirklich so ein psychologisches Kammerspiel. Also es ist wirklich sehr interessant. John Gent ist dann erstmal, dass er sich in dem örtlichen Hotel Saloon einbucht. Die ganze Stadt ist in heller Aufregung. Bis auf einen Mann, das ist der örtliche Arzt, der John Gent gar nicht kennt und auch nichts über ihn weiß und ihm auch erstmal freundlich begegnet, also sich gar nicht davon beeindrucken lässt, dass dieser Mann wohl ein gefährlicher Killer ist. Aber der Rest der Stadt, der Bank, also der Chef von der Bank, ne, ist in heller Aufregung, weil er natürlich Dreck an den Fingern hat. Der Chef des Hotels, der natürlich
Dr. Drake, ne?
Genau, Dr. Drake, das ist jetzt der Arzt, der ihm eben wohlwollend begegnet, aber der Rest ist wirklich, der ganzen Stadt ist in heller Aufregung. Der Chef der Bank, der örtliche Minenbesitzer, dann Leute, die, ihr kennt das aus Western, wenn ihr Westernfilme schon öfter gesehen habt, die Leute, die um den Pokertisch rumsitzen, John Gent betritt diesen Raum und ist eine Stille am Pokertisch. Alle haben diese Blätter, dieses Blatt vor Augen und alle fangen an zu schwitzen, weil sie Angst haben, einer von ihnen könnte oder müsste dran glauben.
Ja, weil jeder ein schlechtes Gewissen
hat. Genau, jeder hat nämlich Dreck am Stecken und im Laufe dieses Films kommt das auch raus. Zum Beispiel der Chef der Bank hat die Leute, die Minenbesitzer sind, über den Tisch gezogen. Und dann gibt es ein Pärchen zum Beispiel, die leben in so einem Hotel, die glauben, dass der Ex-Mann ihn beauftragt hätte, um den neuen Mann dieses Pärchens zu erschießen. Der dreht dann auch durch. Und John Gant sitzt an so einem Tisch, müsst ihr euch vorstellen, also Eddie Murphy. Er trinkt nie Whisky, er trinkt immer nur Kaffee und sitzt dann
aber
da.
Gallonenweise, ne?
Toller schwarzer Hut, sitzt an diesem Tisch und guckt sich an, wie diese Stadt sich gegenseitig zerfleischt. Der Chef der Bank beispielsweise begeht Selbstmord. Das quittiert dann John Gant auch nur mit so einem Lächeln, während er auf dieser Veranda dieses Hotels sitzt. Also damit hat er gar nichts zu tun. Und
lächelt er wirklich? Also ich kann
ja, es ist ein leichtes Lächeln und spielt seine Lippen.
Keine einzige Bewegung in Murphys Gesicht.
Weil ihm gefällt, in diesem Kammerspiel gefällt ihm gut, wie diese Leute sich gegenseitig dezimieren aus Angst vor ihm. Und die ganze Zeit fragt man sich auch als Zuschauer, aber auf wen hat er es denn abgesehen? Wer ist denn jetzt derjenige? Weil es stellt sich heraus, es ist nicht der Chef der Bank. Es ist nicht der Minenbesitzer und es sind auch nicht die Leute, die Minen gehören.
Wir sollten in diesem Fall aber nicht die Katze aus dem Sack lassen. Nee, auch diesmal dürfen wir nicht verraten.
Ja, beziehungsweise
wer wirklich getötet wird, weil das ist wirklich spannend.
Ich glaube auch, ich würde es an der Stelle nicht machen. Aber ich habe mir auch überlegt, ihr könnt auch an der Stelle, vielleicht sage ich es auch und ihr hört dann ab der Stelle nicht weiter. Das könnt ihr euch dann entscheiden, aber ich werde vorher sagen,
das ist eine Idee.
Ich werde vorher sagen, jetzt werde ich verraten, wie der Film ausgeht, weil ich weiß, dass wir in unserer Hörerschaft einige haben, die es trotzdem wissen wollen. Mhm. Genau. Aber einfach, die Handlung habe ich jetzt schon ein bisschen runtergebrochen. Ich will auch mal ein Zitat bringen von John Gant. Da fragt ihn nämlich der Arzt, der vor allem dafür da ist, natürlich als Arzt Leute zu heilen, ne? Und er sagt dann auch, ja, wir haben eine ähnliche Profession. Und er sagt dann zu dem Arzt, also zu Dr. Drake, sagt er eben, ich töte nicht zum Vergnügen. Ich töte, weil es mein Beruf ist. Aber ich habe nie den falschen Mann getötet.
Ja.
Und also das ist total gutes Zitat, finde ich, und zeigt auch diese Kälte und diese, aber also einfach wie dieser John Gant auch von Eddie Murphy dargestellt wird. Also ich fand wirklich toll diese ruhige, kontrollierte Ausstrahlung. Dann wirklich in jeder Szene so eine Bedrohlichkeit, auch bei Schusswechseln. Also es zum Beispiel, ihr kennt das auch, passiert
eigentlich unbeteiligt. Ne?
Das passiert immer in amerikanischen Filmen. Natürlich rotten sich die Bewohner der Stadt dann auch zusammen und dann bittet der Sheriff ihn doch die Stadt zu verlassen. Was tut John Gant? Er verletzt nur die Schusshand des Sheriffs. Also er erschießt ihn nicht. Und damit hat er eben auch kein Verbrechen in dem Sinne begangen, sondern er hat sich ja auch wieder nur verteidigt. Und der Sheriff schließt dann mit den Worten, ja, okay, damit weiß ich ja, auf mich hat das nicht abgesehen. Und das sind alles so Sachen, ne? Und aber man spürt eben, dass der wahre Terror, der dann eben so stattfindet, der kommt nicht aus seinem Colt, das kann man ja wirklich so sagen, sondern er kommt eben aus dem Schweigen, weil er niemals sagt, auf wen er es wirklich abgesehen hat, bis zum Ende des Films.
Ja.
Und das finde ich wirklich eine tolle schauspielerische Leistung und auch eine ganz andere Art, als wie wir es gerade besprochen haben, weil er war ja in diesem Film, den wir vorher besprochen haben, den Kansas Raiders, war er ja auch ein bisschen noch trotzdem ein Held und er stand auf der guten Seite des trotzdem ein bisschen, ne?
Immer in seinen Filmen eigentlich, ne?
Immer auch in dem Film, den wir letztes Mal besprochen haben, Aufstand in Arizona, auch da ist er ein komplett gut, also er hasst Indianer, aber er ist dann irgendwann geläutert. In diesem Film kann ich euch eins sagen, er ist an keinem Punkt geläutert. Er bleibt der kalte Killer und deswegen finde ich diese Darstellung von Eddie Murphy großartig.
Ja, aber er hat auch das Bedürfnis, offenbar, obwohl er natürlich keinen guten Charakter hat und auch kein guter Kerl ist, er ist ja ein Bad Guy, hat er trotzdem das Bedürfnis, ich glaube, es gab insgesamt zwei verhältnismäßig lange moralische Dispute mit Dr. Drake, die zeigten das Bedürfnis, Gens sich moralisch zu rechtfertigen. Da erzählt er nämlich eine Parabel seinem moralischen Antagonisten, dem Arzt. Das hab ich mir aufgeschrieben, wörtlich. Also die Parabel geht so. Zwei Männer, sie haben geraubt und betrogen, wurden niemals bestraft. Einer, der ausgeraubt wurde, kommt zu mir und fordert, er schießt den Mann, er hat mich beraubt und ich tu's. Der andere Mann wird krank und wäre verloren, aber ein Arzt kommt und macht ihn wieder gesund, um weiter zu rauben und weiter zu lügen. Wer ist nun der Schurke in diesem Stück? Der Mörder oder der Arzt?
Ja. Und das ist großartig.
Eine schöne Geschichte.
Sehr, sehr gut.
Also da geht's ab in dem Film.
Total. Und es ist wirklich total, ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ihr werdet am Ende, an meinem Fazit werde ich es aber auch nochmal sagen, ist wirklich ganz, ganz toll. Vielleicht auch ganz kurz, wo wurde der Film gedreht? Also der Film ist erstmal unter der Regie, ich habe es gerade schon gesagt, von Jack Arnold gedreht worden, der eigentlich für Science-Fiction-Filme bekannt war.
Gefahr aus dem Weltall, Tarantula.
Vor allem Tarantula, genau.
Der Schrecken vom Amazon.
Genau, und aber mit No Name on the Bullet hat er eben auch mal einen Western gedreht und hat da vor allem, was auch merklicher, weil er aus dem Horrorfilm-Genre, Science-Fiction-Genre auch so kam, eben auch so ein Gespür dafür bewiesen, wie man das macht, so psychologische Spannung aufzubauen. Ne? Also man merkt da seine Erfahrung aus anderen Genres. Genau. Und das hat er ganz toll rausgearbeitet. Also ich finde, das ist wirklich richtig gut gemacht. Ihr merkt, ich bin richtig begeistert. Vor allem bin ich von der Darstellung Audie Murphys begeistert, dem man ja nicht so häufig nachgesagt hat, er wäre besonders facettenreicher Darsteller gewesen. Aber da beweist er auch, dass er wirklich eine andere Darstellungsart hat.
Ja.
Gedreht wurde der Film, also typische Western-Kulisse. Das spielt in so einer Stadt. Typische Stadt, die wahrscheinlich für hunderte Western-Filme gedient hat. Diese Kulisse in Kalifornien natürlich gedreht worden. Es gibt jetzt auch
bis auf am Anfang vom Studio vermutlich.
Vermutlich. Und es gibt jetzt auch bis auf den Anfang, den ich ja gerade ein bisschen eingehender auch geschildert habe, gibt es jetzt auch wenig epische Landschaftsaufnahmen. Das hat man wirklich nur am Anfang des Films, in der Opening Scene quasi. Der Fokus des Films liegt wirklich so auf den Gesichtern auch. Die werden sehr viel gefilmt, auf den Gesten. Und eben dieses Unausgesprochene in der Spannung. Also daran liegt die Spannung, ne? Also ja. Es eben viel unausgesprochen bleibt. Und das fand ich total gut. Und was ich aber auch interessant fand, war, dass die Universal Studios, die den Film vertrieben haben oder in Auftrag gegeben haben, die wollten eigentlich einen günstigen B-Western. Ganz klassisch. Und dann kam das dabei heraus. Und man muss wirklich sagen, das war ja auch für Universal, der Film hat die Kasse jetzt nicht klingeln lassen, die Kinokassen. Aber es ist wirklich was Jack Arnold da in Zusammenarbeit mit Audie Murphy und auch den anderen Schauspielern, die wirklich gute Leistung erbringen, da rausgeholt. Das ist wirklich ein stiller, kluger Film.
Ja, er gilt aber auch
wenig Action hat.
Weil
aber auch das braucht viel der Film
philosophiert
nicht.
Und so.
Ja, das braucht der Film gar nicht. Ja. Ich führe das noch ein bisschen aus mit dem Arzt. Also der Arzt, müsst ihr euch vorstellen, ist wirklich das klassische Pendant zu John Gant. Und der hat auch eine Verlobte und die Verlobte hat noch einen Vater. Der Vater ist Tuberkulose erkrankt, sitzt im Rollstuhl, ist ein alter Richter. Er kümmert sich dann immer um seinen Schwiegervater in Spee, sage ich mal. Also er schaut dann immer jeden Tag danach. Der Vater ist aber auch im Prinzip, also der Vater seiner Verlobten, dieser Richter, der ist auch im Prinzip schon, der hat mit seinem Leben abgeschlossen. Also der möchte auch seine Tabletten da nicht nehmen, seine Medizin will er nicht nehmen, weil er sich eigentlich sagt, ach, das wird doch sowieso nichts mehr mit der Tuberkulose, ich habe eh nur noch ein paar Wochen. Im Laufe des Films ist es dann so, dass man merkt, dass John Gant vor allem die Nähe zu dieser Verlobten sucht, also der Tochter dieses Richters. Und im letzten Drittel des Films, und jetzt Spoiler Alert, jetzt müsst ihr ausschalten, wenn ihr nicht wissen wollt, wie es weitergeht. Aber jetzt erzähle ich euch das kurz. Okay, das war jetzt für euch der letzte Warnhinweis dafür, dass ich jetzt spoilere, wie der Film ausgeht. Es ist nämlich dann so, dass der Audie Murphy so tut, als ob er die Tochter dieses Richters sexuell versucht hat anzugehen und reitet dann zu diesem Richter raus auf die Farm, auf der der Richter lebt und hat dabei so ein Stück abgerissenen Unterrock von der Tochter dabei. Und jetzt in diesem Moment wird uns als Zuschauern klar, er ist da wegen diesem alten Richter, um mit dem abzurechnen. Also,
und er will den provozieren.
Genau. Und dann geht
den Eindruck erweckt, er hätte
die Tochter vergewaltigt.
Ah, das ist schon schrecklich,
Und kommt dann eben in dieses Haus rein und der Richter ist so, er sagt erst die ganze Zeit so, ja, Mr. Gant, Sie können mich nicht provozieren. Ich weiß, wie Ihre Vorgehensweise ist. Sie werden mich jetzt so provozieren. Und dann zeigt er eben dieses Stück Stoff. Er holt das so aus seinem Hemd raus und dann verliert er natürlich den Verstand, der Richter, und schleppt sich keuchend aus seinem Rollstuhl und reißt eine Winchester aus dem, wie das man so Farmen kennt, aus dem Winchester-Schrank. Und John Gant geht einfach ganz langsam aus dieser Farm raus. Und dann versucht der Richter noch auf John Gant zu schießen, aber er bricht dann schon zusammen und stirbt auf den Stufen dieser Ranch. Dann kommt in demselben Moment kommt dann der Arzt. Also der Arzt ist ja gespielt von Charles Drake. Und der Arzt heißt Luke Canfield. und reitet dann auch in diesem Moment auf die Farm zu und sieht nur, dass der Richter schon tot auf den Stufen liegt. Und ihr müsst dazu wissen, Luke Hanfield, dessen Vater ist Schmied und der Arzt, also Luke Hanfield selber, kann gar nicht schießen. Also er ist hat mit Revolver nichts zu tun und wirft deswegen, das kann er allerdings, es wird in einer Szene auch sehr schön gezeigt, wirft deswegen mit dem Hammer nach John Gent und trifft
von Papa gelernt.
Und trifft dessen Revolverhand. Und dann ist der Vater von dem von Luke Hanfield ist auch dabei und er stellt dann fest, dass der John Gent diesen Richter aber gar nicht erschossen hat, sondern dass der einfach an einem Herzinfarkt beziehungsweise an seiner Tuberkuloseerkrankung verstorben ist.
Schuss abgegeben. Ne?
Und jetzt blutet aber John Gent an der Hand und man weiß irgendwie als Zuschauer sofort, ja okay, als Revolverheld kann er jetzt nichts mehr werden, weil wenn die Schusshand verletzt ist oder so demoliert ist, weil er an der Schulter getroffen wurde, an der Hand läuft Blut runter, dann wird das nichts mehr werden. Und Luke Hanfield, der einfach ein guter Typ ist, schlägt ihm dann noch vor, ich kann ihn mir noch mit ihren Armen mal ansehen, aber er sagt, nein Doktor, das hat schon keinen Sinn mehr. Steigt dann auf sein Pferd John Gent und reitet davon und wir alle wissen, dass der nächste Revolverheld um die Ecke warten wird, um natürlich sich jetzt John Gent in den Weg zu stellen und John Gent wird also in Zukunft keine Chance mehr haben, also sein Tod ist mit diesem Hammerwurf besiegelt. Fand ich auch sehr interessant, das mal so zu wählen, also mal keine Schießerei am Ende zu haben, sondern diesen Hammerwurf, das war mal was Besonderes.
Ja,
wobei. Und damit wisst ihr jetzt auch, wie dieser Film endet.
Ja, und der John Gent, der sagt in der, als Abschluss der von Julius geschriebenen Szenen, sagt er dann, zum Arzt, alles hat einmal ein Ende.
Genau.
Und da kam mir der Gedanke, dass, Gent damit doch die, moralische Autorität des Doktors anerkennt.
Ja.
Ne? Und das, was er sich da als Moral zurechtgezimmert hat, offenbar, dass das für ihn dann keine Geltung mehr hat. Das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt beabsichtigt war, aber ich habe es so
aufgefasst.
Ne? Ich glaube das auch.
Da wurde nichts dem Zufall überlassen. Nee.
Ich glaube, der Film, das wirkt wirklich so, als hätte sich der Drehbuchautor da eine Menge Gedanken gemacht. Und dann sagt er noch zum Arzt, wir zwei sind vielleicht die einzigen ehrlichen Männer in der Stadt.
Mhm.
Und hat er da recht?
Ja, finde ich auch.
Weil man sieht,
die ganze Verlogenheit der restlichen Stadtbevölkerung wird einem da in den 75, knapp 80 Minuten doch vor Augen geführt. Und ich finde aber alle Schauspieler toll. Also ich möchte auch nochmal sagen, Charles Drake, der den Arzt spielt, Luke Hanfield, macht das richtig toll. Seine Verlobte Joan Evans macht das auch richtig gut. Ich fand auch noch, hab noch rausgesucht, dass Charles Drake vor allem auch bekannt wurde durch den Film Harvey mit James Stewart noch.
Ja.
Auch eine bekannte Fantasy-Komödie aus den 50er Jahren kennt man auch, dass dieser Hase. Ein toller Film.
Ich glaube, ist noch älter als 50er.
Ich habe aufgeschrieben 1950.
Okay, also von 1950.
Dann ein von uns sehr geliebter Western hat er auch mitgespielt. Winchester 73, auch von 1950. Ja. Toller Film, auch mit James Stewart. Und also er ist, und It Came from Outer Space von 53 hat er auch mitgespielt. Unter der Regie von Jack Arnold natürlich.
Ja. James Stewart zusammen mit
einer der bekanntesten Science-Fiction-Filme überhaupt,
Zusammen mit Tony Curtis, ne? Oder? Winchester 73.
Ja, ich glaube genau. Joan Evans, die hat auch ein paar Filme mitgespielt, die man noch kannte. Vielleicht das On the Loose, ein Teenager-Drama beispielsweise von 51. Sie hatte vor allem auch in den 50er Jahren ihre große Zeit. Sie hat auch noch mal in einem Western mitgespielt mit Audie Murphy. Der hieß Cullum South. Den habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, soll aber auch nicht schlecht gewesen sein. Und sie war eigentlich nach den 50er Jahren, hat sich zurück ins Privatleben gezogen. Aber alle Schauspieler machen das wirklich großartig, das auch schon mal als Fazit. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben, ganz kurz. Ich würde sagen, dass dieser Film auf jeden Fall, ich habe es ja schon erzählt, an den Kinokassen ist jetzt nicht so eingeschlagen, aber mittlerweile ist es wirklich ein Geheimtipp und mehr als das. Also die Kritiker erkennen es schon an und ich glaube, der Film hat auch, dadurch, dass er auch so eine opulente DVD-Veröffentlichung hat, die du ja besitzt, mit einem wirklich tollen Pappcover, mit dem Kinoposter auch, ihr werdet das dann bei Instagram auch nochmal sehen, könnt ihr euch auch angucken, hat er wirklich was, ist wirklich ein toller Film und ist einfach, ja, man muss halt sagen, es gibt einfach zum ersten Mal, auch das haben wir ja auch in dem anderen Film erwähnt, 50er Jahre war ja viel oft so Heldentum und sowas, aber hier ist wirklich John Gent, also Audie Murphy, ist wirklich ein richtiger Anti-Held. Also irgendwann fiebert man schon auch ein bisschen mit ihm mit, obwohl man weiß, dass er böse ist, aber irgendwie sorgt er in der Stadt auch dafür, dass ziemlich viele böse Leute über die Klinge springen, was einem auch nicht wehtut und was man irgendwie auch gut findet. Also zum Beispiel, dass dieser korrupte Bankier sich...
Schon, obwohl das ja politisch nicht korrekt ist.
Das ist nicht korrekt, aber es ist auf jeden Fall, in dem Film findet man es ganz gut, ja. Ja, und es ist einfach... interessant, weil einfach diese, also diese Frage, die einfach die ganze Zeit im Raum steht, ne? Also was tut eine Stadt in dem Fall oder eine Gesellschaft in dieser Stadt, wenn ein Killer plötzlich unter ihnen ist? Das ist ja wie ein Virus, ne? Und plötzlich drehen die Leute durch, fand ich, ne? Das ist so, wie wenn man plötzlich ein Killer-Virus unter einem ist und keiner will dran sterben, ja, ne? Und man weiß einfach nicht, wen wird er töten? Und das erzeugt einfach eine unglaubliche Spannung, ist wirklich so. Und ich finde auch, dass das diesen Film unter diesem Genre auf jeden Fall zu einem der besonderen macht und hervorstreicht. Also solltet ihr euch unbedingt gucken. Und
das hast du alles wunderbar ausgeführt, dazu habe ich auch nichts zu ergänzen. Ich habe aber, das ist hier wieder anschriftlich, das ist ziemlich wild.
Ich kann ja dann,
brauchst du gar nicht. Ich habe noch, weil das Thema ist ähnlich aufgegriffen worden in einem Clint Eastwood Western,
ja.
Fremder ohne Namen.
Wollte, ne? Ich nämlich auch noch sagen.
Ja. Dann habe ich das vorweggenommen.
Aber nicht
und eigentlich in fast allen Western mit Clint Eastwood.
Mm, eigentlich ist das nämlich immer so, ja.
Ne, geht es, oder es gibt, das ist auch aufgegriffen worden, das Thema, unser Lieblingswesterner Reiteter, Pale Rider.
Ja.
Lieblingswestern mit ich glaube, unser beider Lieblingswestern mit Clint Eastwood. Und andere Filme, mein großer Freund Shane ist auch eine ähnliche Geschichte. Und ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Scharfschütze Johnny Ringo, ein Revolverheld, der am Ende seiner Vorsehung, nämlich erschossen zu werden, um Nachfolger seines Ruhmes zu werden.
Ja.
Gregory Peck spielt da die Rolle, der auch da ein tragisches Ende findet. Der eigentlich sich aus dem Geschäft zurückziehen will,
ja.
Aber dann erschossen wird. Kennst du den Johnny Ringo?
Ja, ich kenne den auch.
Film, lief ganz selten im Fernsehen. Ich
es ist ja immer, das ist
könnte
ja,
dir unter Umständen die DVD ausleihen.
Da käme ich auch nochmal drauf zurück, aber den kenne ich auf jeden Fall. Also man kann als Fazit sagen, wenn ihr Western-Kenner seid, würde ich sagen, ist es mal ein Film, der, also wenn man das Genre kennt, einfach mal was, ein bisschen was Neues auch hat, ne? Also weil er zeigt einfach wirklich so die Schattenseiten von jemandem, aber er hat eben auch eine ganz tolle Thematik und das aber wird alles so gezeigt auf so eine ja unaufdringliche, aber irgendwie so eine ja trotzdem unvergessliche Darstellung von Audie Murphy, würde ich einfach sagen. Also weil man auch so viele Gefühle versucht er in einem hervorzurufen, also schafft er in einem hervorzurufen, Schuld, man hat ein bisschen Angst auch vor ihm, ne? Und dann was der Film eben auch macht, ist ja so, das hast du auch sehr schön gesagt, ist ja dieser Mythos von so einem gerechten Tod, ne? Gibt es den?
Ja, gibt es das?
Ne? Das kann man sich am Ende nochmal philosophisch fragen, die Stelle, aber ich mach's auch, ihr habt's gemerkt, ich mach's ganz kurz, ich habe lange drauf gewartet, einige Folgen, aber dieser Film tatsächlich, also No Name on the Bullet.
Volle Punktzahl.
Ja, 5 von 5, weil
die gebe ich heute auch.
Großartig, alles ist gut an diesem Film, alles ist gut. Es ist für mich auch wieder mal ein Film, der kratzt an der Schwelle, ich weiß, warum er ein B-Western ist, aber der kratzt an der Schwelle zu einem A-Western, zu einem kleinen. Weil die Darstellung so toll ist, weil die Schauspieler so toll sind. Die Kulisse ist B-Western-mäßig, aber die Inszenierung und die Darstellung, die Inszenierung auch von Jack Arnold, hat A-Filmklasse und deswegen finde ich den Film ganz, ganz toll und 5 von 5.
Ja, sehe ich genauso.
Mhm. Haben wir noch was zu ergänzen zu den Filmen?
Nee, gerade hatte ich noch einen Gedanken, aber ich finde, wir haben schon
die Zeit. Aber ich weiß, dass ihr ja mal gerne das immer lange hört und es waren jetzt auch wieder 2 Filme, die wir vorgestellt haben. Wir sind, glaube ich, wieder bei etwas über einer Stunde, aber ihr könnt euch das ja auch in Etappen anhören. Ja. Hört es auf jeden Fall, wann ihr wollt. Ihr könnt es auf allen Streaming-Portalen hören, die es so gibt auf der Welt. Wir freuen uns immer darüber, wenn ihr uns auch nochmal schreibt und unsere positive Bewertungen gebt. Wir können aber auch mit Kritik umgehen, also das könnt ihr uns auch gerne zuschicken, kein Problem. In der nächsten Folge, das können wir auch schon mal sagen, geht es weiter mit Chaka. Wir haben es schon länger angekündigt.
Ein Film, den man sich anschauen kann bei
YouTube.
Guter Qualität.
Ihr könnt euch vorbereiten.
YouTube.
Genau.
Mit dem australienstämmigen Schauspieler. Na?
Das weiß ich leider nicht, habe ich vergessen. Aber
wir kennen ihn
warum teaserst du das jetzt am Ende an? Du weißt doch genau, dass wir vergessen haben, wie der heißt. Die Zeitmaschine.
Ich wollte mich herausfordern.
Die Zeitmaschine spielt ja auch mit. Ja, genau.
Ein wunderbarer
Film. Und der hat auch in Italien auf jeden Fall in so schlechten Piratenfilmen mitgespielt.
War der auch dabei?
Ne? Ja, ja.
Ja, vielleicht wir sind ja fertig, sonst hätte ich noch eine Minute hätte, wird er mir einfallen. Aber ist egal, der Film heißt Chaka und man kann ja selber nachgucken, wie der
Hauptdarsteller
heißt. Und Produzent des
Films. Ja, ist ein toller Film. Zieht's euch gerne schon mal rein, dann wisst ihr auch, worüber wir reden. Und ansonsten würde ich sagen.
Nochmal buchstabieren, Chaka, C-H-U-K-A.
Genau, ne? Ist ein Indianer-Western-Film auf jeden Fall. Also wer Leute, die darauf Bock haben und ihr findet den in sehr guter Qualität auf YouTube. Mhm. Viel Spaß schon mal beim Schauen. schauen, wir satteln auf und reiten weiter.
Ja.
Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in Bälde wieder. Wir versuchen nicht so eine lange Pause diesmal zu machen. Aber ja, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, danke, tschüss.
Ja, ich bedanke mich auch. So long.